Schönen guten Morgen. Hier waren wir letzte Woche, also hier bei dem Text. Ich will heute versuchen, letzte Woche war ich ja so kurz, das kriege ich heute nicht ganz hin, aber ich gebe mir Mühe. Wenn ich es nicht schaffe, übernimmt der Dirk, der schließt das dann ganz kurz ab. Es ging mir um das Stichwort anhaltendes Gebet. Die Gemeinde damals, wie wir hier lesen, war in großer Bedrängnis. Jakobus wurde mit dem Schwert hingerichtet, Petrus wurde verhaftet. Ich habe letzte Woche darüber gepredigt, ich will das jetzt nicht alles wiederholen, aber irgendwann nach dem Schock wachte die Gemeinde auf. Das habe ich letzte Woche schon gesagt und besann sich, dass sie Bestandteil eines anderen Königreichs war oder dass sie Botschafter aus einem anderen Königreich waren. Dieses Königreich ist nicht von dieser Welt, aber es ist schon in dieser Welt. Und es ist wichtig, dass wir das nicht vergessen. Weil so viele Leute, die ich auch kenne, und Geschwister, Brüder und Schwestern, die sind in diesem Gedanken drin, das Königreich beginnt erst, wenn Jesus wiederkommt. Aber Jesus hat gesagt, wenn Kranke geheilt werden, wenn Dämonen ausfahren und wenn Tote auferweckt werden. Und ich habe erst vor ein paar wenigen Wochen wieder erlebt, wie Dämonen ausgefahren sind. Und es war für mich so wieder so dieses Zeichen, das Reich Gottes ist mitten unter uns. Und es ist wichtig, dass wir das immer im Hinterkopf halten. Und ich habe letztens schon gesagt, nachdem der Schock vorbei war, fingen sie an zu beten und da steht dieses Wort beharrlich. Und dieses Wort beharrlich oder anhaltend, habe ich mich dann gefragt, was werden sie gebetet haben? Wir haben uns das angeschaut, weil in der ersten Geschichte lesen wir nichts. Und vielleicht haben sie das oder Ähnliches gebetet. Hört es euch einfach an von letzter Woche und ich gehe jetzt einfach rein. Ich glaube, dass wir Beharrlichkeit nicht aus uns selbst hervorbringen können. Ich glaube, dass wir überhaupt nichts aus uns selbst hervorbringen können. Dass alles, was wir tun, auch für den Herrn, dass das irgendwo seine Motivation vom Himmel her haben muss. Irgendwo muss es seine Motivation haben, nicht aus uns selbst. Weil ich bin jetzt mittlerweile gleich 60 Jahre alt. Nächsten Sonntag dürft ihr mir gratulieren, aber ich sage euch schon jetzt, ich werde nicht da sein. Also, ja. Und ich habe gemerkt, diese Illusion ist bei, die habe ich begraben. Ich habe die Illusion einfach begraben, dass ich irgendetwas aus mir heraus zustande bringe. Und ich habe es spät begriffen, sehr spät. Das letzte Mal, wo ich es wirklich begriffen habe, war vor ein paar Jahren, als ich längere Zeit krank war. Aber ich habe es begriffen, dass ich den Heiligen Geist brauche für alles. Einfach für alles. Und jetzt fragen wir uns, was könnte die Motivation gewesen sein für dieses anhaltende Gebet der Christen damals? Und ich habe zwei Gedanken, die ich mit euch teilen möchte. Und der erste Gedanke hängt damit zusammen, dass ich dieses Wort anhalten untersucht habe oder beharrlich. Und da gibt es nur noch eine Bibelstelle, die den gleichen Begriff benutzt. Und das ist diese Bibelstelle. Und es gibt viele Begriffe im Griechischen für anhalten und beharrlich, aber dieses Wort beinhaltet dieses dranbleiben mit Inbrunst, also im Lutherischen steht Inbrunst, also dranbleiben mit einer Ernsthaftigkeit, mit einer Leidenschaft, die mehr ist als einfach mal, Jesus, kümmere dich mal drum. Und hier lesen wir 1. Petrus 1, 22, da ihr eure Seelen im Gehorsam gegenüber der Wahrheit gereinigt habt durch den Geist. Du kannst auch lesen im Geist oder auch im Heiligen Geist. Zu ungeheuchelter Bruderliebe, ihr Schwestern fühlt euch bitte mit angesprochen, zu ungeheuchelter Geschwisterliebe, so liebt einander, dieses gleiche Wort, mit Inbrunst beharrlich dranbleiben. Aus reinem Herzen. Also ich glaube, die ersten Christen waren motiviert von der Liebe. Nun fragst du vielleicht, ja, warum ist dann Jakobus hingerichtet worden? Da standen sie noch unter Schock. Also unsere große Tochter, die meisten kennen die Geschichte, mit 12 Jahren so sehr krank war, also lebensbedrohlich krank war, war das ein Schock für uns, das zu hören. Aber nach dem Schock habe ich angefangen, beharrlich zu beten. Nach dem Schock habe ich angefangen, beharrlich zu beten. Niemand musste mich erinnern. Niemand musste mir einen Tag später sagen, hey, hallo, oder der Sabine, du könntest mal für deine Tochter beten, die ist todsterbenskrank. Niemand musste das tun. Warum? Warum? Was war die Motivation? Ich habe sie geliebt. Die Motivation war ganz einfach. Ich habe mein Kind geliebt. Als meine Frau in ähnlicher Situation war, konnte ich beharrlich beten. Was war die Motivation? Liebe. Die Motivation war Liebe. Nun ist es ja so, ihr wisst ja, wie das so läuft. Ne? Du kriegst ein WhatsApp, Gemeinde WhatsApp EFG. Kannst du mal dafür beten? Natürlich machen wir das und ich auch. 5 Sekunden, 10 Sekunden, 2 Minuten, 3 Minuten. Dann gerät es wieder in Vergessenheit und dann ist es wieder weg. Und dann, ja, kriege ich ein anderes WhatsApp und dann fällt mir wieder auf, ach ja, da war ja ein WhatsApp. Okay. Und es hat etwas zu tun mit dieser Liebe, die natürlich von Gott in unser Herz geflossen ist, die, ich rede jetzt nur von mir, bei dir ist das bestimmt nicht der Fall, die nicht so aktiviert ist, dass es der Motor ist für anhaltendes, bleibendes, leidenschaftliches Gebet, wenn Geschwister oder man auch selbst in Bedrängnis ist. Und da bin ich hier hängen geblieben, dass der Petrus schreibt, da ihr eure Seelen im Gehorsam gegenüber die Wahrheit gereinigt habt. Wusstest du, dass niemand deine Seele reinigt, außer du selber? Niemand. Interessant, hier steht nicht durch das Blut Christi gereinigt habt, sondern steht im Geist gereinigt habt. Weil durch das Blut kann uns nur der Herr reinigen. Aber im Geist, da müssen wir was mit dazu tun. Also ich habe das für mich einfach so verstanden. Ich muss mal meine Brille holen. Ja, daran merkt ihr. Gut, dass ich immer noch jung geblieben bin. Ja, jetzt habe ich meinen Rechner ausgemacht. Das war jetzt nicht so schön. Jetzt ist es wieder da. Gut. Also, ich habe mich gefragt, wie ich das mache. Eigentlich habe ich das nie so bewusst gemacht. Aber was ich oft mache, ist, dass ich, wenn ich Zeit habe mit dem Herrn und auch mit dem Heiligen Geist, dass ich sage, Heiliger Geist, ist alles in Ordnung zwischen mir und allen Menschen, mit denen ich eine Beziehung habe. Also ich meine damit, ist alles in Ordnung von meiner Seite, dass ich versuche, alles zu tun, dass alles in Ordnung ist. Und dann reinigt der Heilige Geist mit mir zusammen meine Seele und sagt und bringt mir in Erinnerung, dort ist es vielleicht oder hier und da, was kannst du tun? Vielleicht müssen wir vergeben, vielleicht müssen wir nochmal vergeben und nochmal vergeben. Nicht, weil es nicht vergeben ist, sondern weil die Seele das nicht glauben kann, dass es wirklich weg ist. Diese Liebe entfaltet sich aus meiner Sicht, wenn ich regelmäßig diese Seelenhygiene mache. Wenn ich regelmäßig sage, ich erlaube dem Heiligen Geist, das durchzuleuchten. Und wenn ich auch bewusst mich dafür entscheide, ich erlaube meiner Seele, ich rede nur von mir, ich erlaube meiner Seele nicht, negative, verbitterte Gefühle zu pflegen und auszuleben. Ich sag's nochmal. Ich erlaube meiner Seele nicht, negative, verbitterte Gefühle auszuleben. Dass sie eine Zeit lang da sind, gar kein Problem. Aber auszuleben, dran zu bleiben, über lange, lange Zeit das festzuhalten. Ich weiß, dass jede Wunde und Verletzung Zeit zum Heilen braucht. Das haben wir so oft hier gehört. Wenn du eine große OP hattest, dann braucht das Zeit zum Heilen. Aber wenn eine Wunde auf immer und immer nicht heilt, dann stimmt was mit der Wundheilung nicht. Also wie geschieht das? Petrus sagt's gegenüber der Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit finden wir im Textzusammenhang. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen wie mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überliefernden Wandeln, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes, 1. Petrus 1, 18 und 19. Petrus schreibt darüber und dann fordert er auf, nachdem er nochmal deutlich gemacht hat, was der Herr für uns getan hat, was das mit uns macht und dass wir fähig sind, die Motivation der Liebe füreinander immer wieder in Gang zu setzen und auch dran zu bleiben. Und das, damit meine ich nicht, dass ich jedes Mal dieses Gefühl habe, darf ich dich küssen? Nein, nein. Sondern dieses ganz einfache, ich bin für dich. Und nicht, weil du so tickst wie ich, sondern ich bin für dich, weil Jesus den gleichen Preis für dich bezahlt hat wie für mich. Macht das Sinn? Und ich glaube, dass das die ersten Jünger hatten. Ich glaube, dass das eine Grundmotivation war, warum sie anhaltend gebetet hatten. Nicht, weil Petrus der große Apostel war, sondern die ganze Apostelgeschichte ist durchgezogen mit diesen, sie waren ein Herz und eine Seele und sie waren eins in dieser Art des Verständnisses. Und gleichzeitig siehst du eine Masse von Zeichen und Wundern. Später in den Briefen hat das nachgelassen. Da kommen die Ermahnungen. Haltet fest an der Liebe. Hier, wir haben es ja bei Petrus. Haltet fest an der ungeheuchelten Liebe. Ich glaube, dass diese Liebe so entfacht wird, wenn wir immer wieder bei allen Unterschiedlichkeiten uns bewusst machen, unsere Geschwister, die in Bedrängnis sind und vielleicht, manchmal hast du ja so einen verrückten Gedanken, ja, wenn die ein bisschen anders leben würden, dann würden die das nicht erleben. Oh ja, ich kann mir schon denken, warum das jetzt in ihrem Leben geschieht, warum ihnen jemand ins Auto gefahren ist. Hey, das ist Bullshit, das sind Geschwister, die wir lieben. Und das sind Geschwister, die dann in dem Moment einfach unser Gebet brauchen und unser Dranbleiben brauchen. Wenn diese Wahrheit anfängt, in meinem Herzen zu leben, fällt es mir leichter, anhaltend für bedrängte Personen zu beten. Diese Wahrheit hole ich auch immer wieder rein, wenn ich versuche, regelmäßig für die verfolgten Christen in Nordkorea zu beten, zu denen ich keine Beziehung habe. Aber einfach die Tatsache, Jesus, du hast denselben Preis bezahlt. Wir können uns ja öffentlich treffen. Sie dürfen das nicht. Aber es sind meine Geschwister. Und es hält diesen Ding aufrecht, dran zu bleiben, immer wieder dran zu bleiben. Und die zweite Motivation, die ich noch ganz kurz mit euch anschaue, ist, ich glaube, die Christen damals, und das wünsche ich mir für uns heute, hatten eine Offenbarung über den wahren Feind. Wisst ihr, die Gemeinde wusste sehr wohl, dass der damals regierende Kaiser Nero oder wer auch immer dort gerade an der Regierung war, dass nicht das ihr Feind war, sondern die Macht, die hinter Nero stand. Deswegen konnten sie so beten, wie wir es hier sehen. Warum toben die Nationen, sind in Eitels die Völker, die Könige der Erde treten auf und die Obersten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und gegen seines Christuses. Sind die Könige der Erde aufgetreten damals? Sie benutzen das Wort, die blicken hinein in die geistliche Welt und die erkennen, der wahre Feind ist nicht die Regierung, der wahre Feind sind nicht die Minister, die Verantwortung haben, der wahre Feind ist die Finsternis. Die Gemeinde wusste das. Und hier steht 4, Vers 27, sie haben sich wieder dem Gesalbten des Herrn versammelt. Alles, was sich gegen Jesus versammelt, tut es niemals aus menschlichem Hass heraus. Die Menschen damals haben sich nicht gegen Jesus versammelt, weil sie Jesus nicht mochten, sondern weil da eine Macht sie dazu gebracht hat, das zu tun. Weil du hast niemand, der dir nur Gutes tut. Kein Mensch macht das. Kein Mensch. Und deswegen haben sie gewusst, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte. Ich habe das letzte Woche schon angedeutet, ich betone es heute noch einmal. Das ist der Grund, warum du in der Bibel keine Hetzpredigten gegen Regierungen findest. Ich sage es nochmal. Das ist der Grund, warum du in der Bibel keine Hetzpredigten gegen Regierungen findest. Das ist der Grund, warum du in der Bibel keinen Aufruf findest, irgendeine Regierung zu stürzen. Weil die Gemeinde hatte die Offenbarung als Botschafter eines anderen Königreichs. Hier müssen wir anders vorgehen, wie die Welt vorgeht. Hier müssen wir anders beten, wie vielleicht andere beten. Hier brauchen wir nicht dafür beten, dass der Kaiser Nero verschwindet, sondern wir müssen beten, dass der Vater seinen Arm ausstreckt und das Zeichen und Wunder geschehen in dem Namen Jesu Christi. Und das haben sie anhaltend gemacht. Und die Motivation aus meiner Sicht, gibt es viele, war Liebe und das Erkennen des wahren Feindes. Amen.
Lass uns noch mal zusammen beten. Heiliger Geist, danke, dass du mit Gnade und Wahrheit kommst. Danke, dass du uns sehen lässt, dass du unsere Herzen bewegst mit Güte und Gnade und Liebe jedem anderen gegenüber und dass du uns Offenbarung und Wahrheit in unser Herz hineingibst. So wie du die Dinge siehst, wie du denkst, danke, dass du unsere Denkweisen veränderst. Danke, dass du in uns wirklich Licht anmachst, wenn wir das begehren. Und wir wollen das, Herr. Wir sehnen uns danach. Wir begehren das, dass wir mit deinen Augen sehen, dass du die Augen unserer Herzen erleuchtest, dass wir sehen, was du siehst. Und dass wir jeden anderen lieben, segnen, vergeben können und ihnen dein Reich offenbaren können. Herr, und wir strecken uns aus nach dieser Kraft, die du in uns gelegt hast. Wir wollen sie erkennen, Herr, dass Zeichen und Wunder geschehen, weil das dein Königreich hier auf dieser Erde ist. Und wir wollen das mitnehmen, Herr, und in unserem Herzen bewegen. Ich bete, Heiliger Geist, dass du das wirklich in unseren Herzen versiegelst, dass wir das mitnehmen und bewegen, dass uns das nicht mehr loslässt und dass wir anfangen, darin zu leben. Amen. Amen.